sind alle gut versorgt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie schön, wenn nach einer anstrengenden Woche am Arbeitsplatz wieder die Gemeinde wartet, wenn man wieder in die Gemeinde kommen kann. Nach all der Mühe und nach allem Ärger während der Woche, die Gemeinde als eine Zuflucht. So soll es sein, so ist es auch oft. Allerdings manchmal gibt es in der Gemeinde dann auch noch Ärger. Das war schon in der allerersten Gemeinde nicht anders. Und heute Morgen wollen wir einen Einblick tun in das ganz normale Gemeindeleben. So ist das Thema dieser Predigt heute Morgen, das ganz normale Gemeindeleben. Und zwar der frühen Christen. Wenige Wochen nach Himmelfahrt und Pfingsten, also auch seit der Auferstehung, sind erst einige Monate vergangen. Und es gab auch damals schon, wie wir sagen würden, Zoff. Es gab richtig Ärger. Der Teufel ließ nichts unversucht, die wachsende Gemeinde in ihrer Ausbreitung zu behindern. Es gab Bedrängnis und Verfolgung von außen. Das haben wir vor einer Woche studiert, in Kapitel 5, 12 bis 42. Es gab Unwahrhaftigkeit und Korruption im Innern. Das haben wir uns vor 14 Tagen mit den Versen 1 bis 11 aus Kapitel 5 vor Augen geführt. Und man hat den Eindruck, kaum war ein Problem bewältigt, tauchte schon das nächste auf. Der Teufel ließ ihn keine Ruhe. Und wie gut, Lukas berichtet nicht nur die Schwierigkeiten. Schon das ist ja ein Trost für uns, dass wir sehen, Mensch, die hatten es auch nicht so leicht. Sondern Lukas zeigt ebenfalls, wie die Apostel mit diesen Schwierigkeiten umgegangen sind. Und das ist dann für uns auch eine praktische Hilfe, wie wir mit solchen Schwierigkeiten umgehen sollen. Ich finde es ganz erstaunlich, wie genau diese Vorgänge hier geschildert werden. Ich habe viel entdeckt bei meiner Predigtvorbereitung. Mein Herz ist voll und ich hoffe, dass so ein bisschen davon ich Ihnen heute Morgen mitteilen kann. Lassen Sie uns also diese 7 Verse lesen. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, Sie haben den Text vor sich, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen worden waren bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12, also der Jüngerkreis, der Apostelkreis, die Menge der Jünger zusammen, also die Gemeinde, und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und ganz beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel. Die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester im Glauben gehorsam. Herr Jesus Christus, und jetzt bitten wir dich, dass du selbst uns in deinem Wort die Dinge klar machst, die wir erkennen sollen. Amen. Der Bericht beginnt mit einer erfreulichen Tatsache, mit Wachstum. Das ist doch was Herrliches. Als die Zahl der Jünger zunahm, heißt es hier. Das letzte Mal, dass eine Zahl genannt wurde, war in Kapitel 4, Vers 4. Da heißt es, die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Und dann haben wir in Kapitel 5, Vers 14 schon die allgemeine Angabe, dass die Zahl derer wuchs, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen, heißt es in 5, 14. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Wachstum. Und in Kapitel 6, Vers 7 wird Lukas dann schreiben, die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es geht also richtig voran. Und klar, dass die Situation dadurch unübersichtlicher wird. Ist ganz logisch. Manche gehen davon aus, dass mit Frauen und Kindern zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 15.000, manche sogar sagen bis zu 20.000 Leute zu dieser ersten Gemeinde gehören. Innerhalb sehr kurzer Zeit ist das gewachsen. Es gibt noch keine ausgewachsenen Strukturen, Hauskreise, Gemeindegruppen. Es gibt noch nicht diese Kommunikationsmöglichkeiten, wie wir sie heute haben. Dass man mal schnell eine Computerliste anlegt und sich per Handy verständigt. Es war alles noch nicht drin. Tja, kein Wunder, dass es da bei der organisatorischen Lösung Probleme gab. Zum Beispiel bei der Versorgung der Witwen. Das sind ja eigentlich schöne Probleme, die durch Wachstum entstehen. Dass man sagt, Menschenskinder, wir sind so viele geworden, wir überblicken das gar nicht mehr richtig. Wir brauchen noch mehr Platz, wir haben so viele Schwierigkeiten. Das sind ja eigentlich schöne Probleme. Aber es dauert nicht lange, da gibt es den ersten internen Ärger. Richtig Ärger. Und damit sind wir bei unserem ersten Punkt, der zum ganz normalen Gemeindeleben dazugehört, wenn Sie mitschreiben wollen. Erstens, der praktische Ärger. Erstens, praktischer Ärger. Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Merken Sie, das ist hier kein Streit um große theologische Fragen. Die diskutieren nicht über die Christologie. Die diskutieren noch nicht mal über die Taufe. Sondern der Ärger entzündet sich an einer ganz alltäglichen Nebensache, möchte man meinen. Es geht hier um die Speisung der Witwen. Also eine diakonische Aufgabe. Schon im Alten Testament sorgte man sich ja um die armen Witwen. Die konnten sich oftmals nicht selbst versorgen. Die hatten keine familiäre Unterstützung und so hat man sie im Volk aufgefangen. Und die Gemeinde Jesu hat diese Verantwortung für die Witwen übernommen. Es gab eine regelmäßige Essensausgabe, also ein hochmodernes Speisungsprojekt. Hier steht tägliche Versorgung am Ende des Verses. Das griechische Wort heißt Diakonia. Daher kommt unser Ausdruck Diakonie. Es geht hier vor allem um die Vorbereitung einer Mahlzeit. Und wir sehen, wie die Gemeinde ihre soziale Verantwortung wirklich ganz praktisch wahrnimmt. Und gerade dabei kommt es nun zum Streit. Die griechischen Juden beschweren sich in der Gemeinde, weil ihre Witwen schlechter behandelt wurden als die Witwen der hebräischen Juden. Und an dieser Stelle, da gibt uns Lukas einen wichtigen Hinweis auf die Zusammensetzung der frühen Gemeinde. Es gab offensichtlich griechische Juden und hebräische Juden. Zwei Gruppen, zwischen denen eine gewisse Spannung bestand, weil sie doch recht unterschiedlich geprägt waren. Die griechischen Juden, so das Wort steht hier auch, waren die Hellenisten. Ihre Muttersprache war griechisch. Sie waren größtenteils in der Diaspora aufgewachsen, also außerhalb Israels. Und sie waren auch teilweise noch geprägt von der griechischen Kultur. Sprache und Kultur und Denkweise hängen ja oft ganz eng miteinander zusammen. Sie hatten sicherlich mehr Berührung mit den Heiden und mit deren Lebensart als die hebräischen Juden. Deren Muttersprache war vornehmlich ein spätes Hebräisch oder Aramäisch. Sie sind größtenteils aufgewachsen in Israel selbst. Sie waren tief verwurzelt in der Kultur Israels, in der jüdischen Kultur, hatten also eine ganz andere Prägung und einige von ihnen betrachteten die Hellenisten so als Israeliten zweiter Klasse. Und einen Rest dieses Konfliktes nahmen die beiden Gruppen dann in die Gemeinde mit hinein, als sie alle Christen wurden. Und in der Gemeinde bildeten die Hellenisten eindeutig eine Minderheit. Ich kann mir denken, dass sie deswegen auch etwas empfindlich waren. Und mal Angst hatten, sie würden untergebuttert, sie fühlten sich leicht an den Rand gedrängt. Hier war eine typische menschliche Schwachstelle für Empfindlichkeit, für Rivalität und für Machtgerangel. Und wahrscheinlich stand hinter der Panne bei der Witwenspeisung eher ein organisatorischer Fehler als Absicht. Es war bestimmt nicht im Sinn der Apostel gewesen, dass das nicht klappte. Und bei dem schnellen Wachstum, da musste man erstmal nachkommen, um alles im Überblick zu bewahren. Ich erinnere mich noch, als wir hier umgezogen sind, von der Uni in diese Räume, da war auch auf einmal, waren so viele organisatorische Dinge auf einmal zu lösen. Das musste auch erstmal alles Schritt für Schritt geordnet werden. Jedenfalls kommt es zu diesem praktischen Ärger. Und liebe Gemeinde, an diesem Punkt hat sich bis heute nichts geändert. Immer wieder gibt es Ärger wegen Kleinigkeiten, wegen organisatorischen Problemen. Bis heute. Manchmal ist es auch vorgeschoben, man nennt eine organisatorische Panne und meint eigentlich was anderes. Aber das passiert in allen Gemeinden zu allen Zeiten. Und statt die Dinge mit Ruhe und Besonnenheit und Geduld zu regeln, passiert es, dass dann jemand, ob gewollt oder ungewollt, Streit anzettelt, Konflikte schürt, schlechte Stimmung macht. Und es ist interessant, auf welchem Weg das Problem hier an die Gemeindeöffentlichkeit kommt. Haben Sie gemerkt, da steht in Vers 1, es erhob sich ein Murren. Da steht nicht, einige Hellenisten suchten das Gespräch mit den Aposteln. Das steht da nicht. Sondern ein unbestimmtes, nicht greifbares Murren. Es werden Beschwerden laut, wie man so schön sagt. Es wird hintenrum Stimmung gemacht. Gegen die Apostel, gegen die Gemeinde. Und das griechische Wort, was da steht, gogysmos, das bedeutet unwilliges Gerede und Aufbegehren. Und ich denke, es ist interessant, der Begriff, den Lukas hier verwendet, erinnert uns an ein Murren aus dem Alten Testament. Nämlich das Murren der Israeliten in der Wüste gegen Mose. Und ich denke, Lukas hat diesen griechischen Begriff nicht ganz zufällig gewählt. Um deutlich zu machen, das gab es schon mal, dieses Murren. Und das taucht auch jetzt in der Gemeinde wieder auf. Offensichtlich ein ganz, ganz typischer, normaler Vorgang. Anstatt Freude über das Gemeindewachstum gibt es Ärger über die Organisation. Und das kann eine Stimmung ganz schön kaputt machen. Und jetzt ist es wichtig, wie die Apostel reagieren. Sehen Sie im Vers 2, was machen die? Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Also sie rufen erstmal die Gemeinde zusammen. Sie greifen die Sache beherzt auf. Sie machen das Thema selber öffentlich. Das ist sehr wichtig. Und sie nehmen es damit denen aus der Hand, die im Hintergrund Stimmung machen. Sie besetzen das Thema selbst. Und sie erkennen treffsicher ein weiteres Problem, das in dieser Situation lauert. Nämlich, dass sie, die Apostel, sich von ihren Kernaufgaben abbringen lassen und sich jetzt auch noch vorwiegend um diese organisatorischen Details kümmern. Das Problem sehen sie sofort. Was wäre die Folge? Die Vernachlässigung des Wortes. Das heißt, dass sie ihre Predigten schlechter vorbereiten. Dass sie nur noch halbe Bibelstunden abliefern. Dass sie am Gebet sparen. Das wäre die Folge. Sie sagen nicht, die Witwenspeisung ist unwichtig. Sie sagen nicht, die Witwenspeisung ist überflüssig. Aber sie sagen, wir haben eine andere Aufgabe und Berufung als Gemeindeleiter. Einen anderen Schwerpunkt. Und nur wenn wir diesen Schwerpunkt richtig wahrnehmen, wird es auf lange Sicht überhaupt eine Gemeinde geben, die Witwen speisen kann. Die Apostel, wissen Sie, das waren tatkräftige Leute größtenteils. Deren erster Impuls war bestimmt, ach, schnell die Sache mit der Witwenspeisung anpacken, irgendwie eine Regelung finden, dann geht das schon. Ich kann mir denken, dass das deren erster Impuls war. Aber sie spüren auch die Gefährdung, die da drin liegt. Sie spüren das ganz deutlich. Und sie entscheiden sich für die richtigen Prioritäten. Es ist nicht recht, sagen sie im Vers 2, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Und dann fügen sie hinzu in Vers 4, wir wollen ganz beim Gebet und ganz beim Dienst des Wortes bleiben. Also auf den praktischen Ärger reagieren sie mit klaren Prioritäten. Das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Zweitens, klare Prioritäten. Vers 2 und 4. Ein Ausleger hat die Falle betont, in die Apostel jetzt ganz leicht hätten hineintappen können. Dem Teufel war es nicht gelungen, die Gemeinde durch Korruption lahmzulegen, Ananias und Sapphira. Dem Teufel war es nicht gelungen, die Gemeinde durch den Verfolgungsdruck von außen entscheidend zu beschädigen. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Und jetzt versucht der Teufel, das Gemeindewachstum zu stoppen durch Ablenkung, durch Zerfaserung der Arbeit, durch Aufsplitterung der Kräfte der Gemeindeleitung. Das ist sozusagen der nächste Angriff. Und die Apostel alle miteinander hätten leicht das Schicksal vieler Pastoren teilen können. Dass nämlich diese Pastoren so aufgesogen werden von ihren organisatorischen, administrativen und sonstigen Beschäftigungen, dass sie immer weniger Zeit für die Predigtvorbereitung sich nehmen, dass sie ihre stille Zeit vernachlässigen, dass sie keine gründlichen theologischen Studien mehr betreiben. Das ist eine große Gefahr. Aber die Apostel, die merken das. Und sie sind wachsam. Und sie setzen dagegen klare Prioritäten. Und schauen Sie mal, wie wichtig das ist. Sie sagen, Dienst des Wortes, Vers 2 und Vers 4, also dass man das Wort studiert und dass man es lehrt, und Gebet. Und es ist interessant, wie eng Gebet und Dienst des Wortes hier zusammenhängen. Das Wort wird aufgeschlossen durch Gebet. Das Wort bringt Frucht durch Gebet. Und darum ist es so wichtig, das versuchen wir auch unseren Studenten an der Akademie deutlich zu machen, dass wir für die Predigtvorbereitung beten, dass wir während der Predigtvorbereitung beten, dass für die Predigtdurchführung gebetet wird. Darum bin ich so dankbar, dass ich weiß, viele hier in dieser Gemeinde beten auch für meinen Predigtdienst. Und das ist so nötig. Und dass wir für die Predigthörer beten, dass sie das Wort richtig aufnehmen, dass es auf offene Herzen fällt, dass es Konsequenzen in der Veränderung des Lebensalltags hat. Gebet und Dienst des Wortes. Das ist ein wichtiges Ausbildungsziel an unserer ART für die künftigen Prediger. Und das gilt für jeden Christen im Prinzip. Und es ist wichtig für die Gemeinden, dass sie alles tun dafür, dass ihre Prediger ausreichend Zeit haben zum Dienst des Wortes und zum Gebet. Und dass sie ihre Prediger nicht an alle möglichen Sachen ständig ranhetzen und denken, naja, das mit der Predigt haben die ja gelernt, das läuft ja von selbst, das läuft nicht von selbst. Das läuft am allerwenigsten von selbst. Und die Pastoren sind Verkündiger. Das heißt, sie sind nicht Apostel. Sie haben eine abgeschlossene Bibel in den Händen, die wir aus der Hand der Apostel erhalten. Aber gerade darum sind auch wir echte Diener des Wortes. Denn es ist unsere Aufgabe, dieses Wort nun auszulegen, zu erklären, dass Gott uns durch die Apostel und all die anderen Schreiber gegeben hat. Und es ist heilsam, was die Apostel uns hier vormachen, diese Konzentration auf das Wesentliche. Das ist so heilsam. Pastoraler Dienst ist Dienst am Wort, ist Auslegung der Bibel und Gebet. Und damit ist alles gesagt. Natürlich haben wir auch noch andere Hilfsmittel. Wir haben die Bekenntnisse als eine Seh- und Verstehenshilfe. Wir haben die gute theologische Literatur. Wir haben Wörterbücher. Aber all diese Hilfsmittel führen uns immer wieder zurück auf den Kern, nämlich den Dienst am Wort. Dass wir die Heilige Schrift auslegen, zuerst und zuletzt. Dahin sind die Reformatoren immer wieder zurückgekehrt. Sie haben sich verstanden in erster Linie als Prediger der Bibel. Und sie haben bewusst diese Beschränkung formuliert, sola scriptura. Allein die Heilige Schrift, daran wird sich am Ende alles messen lassen, alles. Warum? Weil sie im Katholizismus um sich herum gesehen hatten, was passiert, wenn menschliche Traditionen, wenn selbst kirchliche Texte der Bibel den Rang ablaufen. Oder sie wussten es aus der Bibel, was Jesus kritisiert hatte bei den Schriftgelehrten seiner Zeit, dass die Schriften der Väter, die zusätzlich zum Alten Testament entfaltet worden waren, dass die gewissermaßen das Wort Gottes selbst überdeckte. Und darum Dienst am Wort und Gebet, das ist die eiserne Ration, auf die am Ende alles wieder zuläuft. Und das erfordert harte Arbeit. Das erfordert viel Zeit. Das erfordert gründliches Studium. Und darum ist das immer wieder ein Kampf. Und ich sage das unseren Studenten auch immer wieder, dass wir keine halben Sachen machen, dass wir uns nicht zu früh mit einem Predigtmanuskript zufrieden geben. Dass wir vorsichtig sind gegenüber unserer eigenen Oberflächlichkeit. Dass wir hart arbeiten. Und den Herrn innig im Gebet anrufen. Schon die Apostel mussten mit dieser Versuchung kämpfen. Nicht, weil sie den Hang zur Faulheit hatten, also das hatten die bestimmt nicht, aber weil sie so viele naheliegende andere Aufgaben hatten. Und darum war es wichtig, diese klaren Prioritäten zu setzen. Das ist der zweite Punkt hier. Klare Prioritäten. Dienst des Wortes und Gebet. Und damit haben sie keineswegs die anderen Dienste in der Gemeinde abgewertet. Überhaupt nicht. sondern sie haben gesagt, das sind nicht minderwertige Dienste. Wir haben hier einen Schwerpunkt. Aber dann haben sie alles getan, um auch für die anderen Aufgaben eine Lösung zu finden, damit es in der Zukunft nicht wieder passiert, die Sache mit der Witwenspeisung, oder zumindest seltener passiert. Und das führt uns zum dritten Punkt des ganz normalen Gemeindelebens. Gegen den praktischen Ärger setzen die Apostel nicht nur klare Prioritäten, sondern drittens, was setzen sie dagegen? Jetzt wird's ganz spannend, berufene Mitarbeiter. Das ist der dritte Punkt, berufene Mitarbeiter. Schauen Sie, hier in Vers 3 steht es darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Und dann heißt es in Vers 5, und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und dann werden sie in Vers 6 richtig eingeführt. Berufene Mitarbeiter. Und die sollen nun, so steht ja in Vers 2, für die Mahlzeiten sorgen. Das war keine leichte Aufgabe. Warum? Da steht wörtlich, sie sollen bei den Tischen dienen. Und das Wort für Tisch, was Lukas dort verwendet, Trapeza, das kann sowohl die Mahlzeit bedeuten, als auch Geldinstitut. Also wo wir Bank sagen, da sagen die Tisch. Deutsche Bank, Commerztisch, deutsche Tisch. Ne? Also was da alles über den Tisch geht, ist auch nochmal eine andere Frage. Aber es sind diese beiden Bedeutungen. Mahlzeit und Geldangelegenheiten. Essensversorgung und Finanzverwaltung. Das steckt beides in diesem Wort drin. Und wir haben ja in Kapitel 5 gesehen, dass die Gemeinde immer wieder größere Geldsummen zur Verfügung gestellt bekam, die dann auch entsprechend verwaltet werden mussten. So, und dafür werden jetzt die richtigen Leute gesucht. Berufene Mitarbeiter. Und nun schauen Sie mal, wie die Apostel das machen. Die Apostel fragen nicht, also Leute, wer von euch könnte das jetzt am besten machen? Wir hatten noch ein bisschen Zeit übrig, der soll sich mal melden. Machen Sie nicht. Die Apostel lassen auch keine Mitgliederliste mit Berufsangaben erstmal zusammenstellen. Wäre auch schwierig gewesen bei den 15.000. Und dann wählen sie vielleicht 2 Köche und 2 Bankbeamte aus, um diese Aufgaben durchführen zu können. Hätten wir hier auch entsprechende Auswahl in unserer Gemeinde. Das machen sie aber auch nicht. Sondern, was machen sie? Sie entwerfen zunächst eine Stellenbeschreibung. So interessant. Sie benennen zunächst mal die Kriterien für diese Aufgabe. In Vers 3, 5 Kriterien habe ich gefunden. Einmal sollen es Männer sein, steht da. Weil es sich offensichtlich um eine Art Leitungsaufgabe in der Gemeinde handelt. Es ist nicht die klassische Gemeindeleitung, aber es ist eine leitende Aufgabe und deswegen sagen sie, es sollen Männer machen. Andere Aufgaben sind speziell Frauen vorbehalten. Also zum Beispiel das Coaching für junge Ehefrauen, das sollen nicht die Männer machen, sondern das sollen die Witwen größtenteils machen. Das schreibt Titus in Kapitel 2, Vers 3 bis 5. Das ist speziell Frauen vorbehalten. Aber das hier jetzt Männer und die Apostel sagen 7. 7 brauchen wir auch heute, um einen deutschen Verein zu gründen. 7 Leute, nicht nur 7 Männer, aber 7 Leute. Das war für jüdische Ortsräte ganz typisch 7. Das war eine Zahl, die sich offensichtlich bewährt hatte. So, also 7 Männer ist das Erste. Dann die Apostel sagen, in eurer Mitte sollt ihr die suchen. Also es sollen Christen sein. Leute aus der Gemeinde. Die sollen sich nicht einfach so einen heidnischen Manager da holen, der das von seinem Fachwissen her kann, sondern es soll jemand in eurer Mitte sich dafür finden. Das zweite Kriterium. Dann drittes Kriterium, sie sollen einen guten Ruf haben, sagen die Apostel. Ja, sie brauchen ja auch Autorität. Sie müssen schlichten zwischen diesen beiden Gruppen. Sie müssen das Vertrauen genießen, dass sie mit dem Geld verantwortungsvoll umgehen und nichts unterschlagen. Also sie sollen einen guten Ruf haben. Dann das vierte, sie sollen voll Heiligen Geistes sein. Das ist auch interessant. Sie sollen hingegeben Jesus nachfolgen. Sie sollen auch in geistlicher Hinsicht vorbildlich sein, treue Beter und Bibelleser. Und das fünfte, sie sollen voller Weisheit sein. Das heißt, sie sollen Gottes Maßstäbe kennen, sie sollen sie besonnen auf die Situation anwenden können, sie sollen also müssen auch gut mit den Leuten umgehen können und sie müssen gut Situationen beurteilen können. Also eine ganz klare Stellenbeschreibung. 7 Männer aus der Mitte der Gemeinde mit gutem Ruf, voll Heiligen Geistes und voller Weisheit. Das ist die Stellenbeschreibung der Apostel. Und es ist ganz auffällig, auch für diese praktisch-organisatorische Aufgabe sind innerhalb der Gemeinde bestimmte geistliche Voraussetzungen nötig. Das ist ganz auffällig hier. Also, es reicht nicht einfach, dass die gut organisieren und mit Geld umgehen können. So nach dem Motto, da hat einer das Rentenalter erreicht und kann gut Fahrten organisieren, also macht er mal Seniorenarbeit. Oder einer ist sportlich und fröhlich, also ist der schon prädestiniert für die Jugendarbeit. Oder einer kann gut basteln, also ist der schon mal für Kinderarbeit berufen. Oder da ist einer Lehrer und kann gut reden, der soll mal einen Hauskreis machen. Was aber, wenn der noch gar nicht in der Bibel zu Hause ist und noch gar nicht zwischen richtiger und falscher Lehre unterscheiden kann, wie soll der einen Hauskreis machen? Oder einer ist musikalisch, also soll er den Kirchenchor leiten. Verstehen Sie mich richtig, diese menschlichen Fähigkeiten, die können eine Hilfe sein für unsere Aufgaben in der Gemeinde. Und etwa einen Kirchenchor kann ich nicht leiten, wenn ich nicht mindestens auch musikalisch bin. Aber allein für sich genommen reicht das nicht aus. Auch wenn noch so viel guter Wille dazukommt. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Leitung der Gemeinde, in diesem Fall also die Apostel, diese Stellenbesetzung nicht einfach einer Diskussion oder einer zufälligen Meinungsbildung überlässt, sondern sie machen ganz klare, transparente, eindeutige geistliche Vorgaben. Sie geben die Richtlinien aus. Und die junge Gemeinde versteht das. Da heißt es im Vers 5, und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und dann suchen sie nach diesen Kriterien 7 Leute aus. Und diese Männer werden dann den Aposteln präsentiert und die Apostel nehmen dann die eigentliche Berufung vor. Die haben wahrscheinlich noch ein gründliches Gespräch mit denen vorher geführt, kann ich mir vorstellen. Und dann heißt es hier in Vers 3, wir Apostel wollen sie bestellen zu diesem Dienst im Auftrag der Gemeinde. Und in Vers 6 wird nochmal beschrieben, diese Männer stellten sie vor die Apostel und die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Also wenn die im Segen arbeiten wollen, dann sind die auf Gottes Führung und Beistand angewiesen und deshalb wird gebetet. Und sie legen ihnen die Hände auf. Das bedeutet keine magische Kraftübertragung, sondern es ist eine zeichenhafte Bestärkung und Beglaubigung. Das heißt, ihr seid unsere Männer für diesen Dienst. Wir identifizieren uns mit euch. Wir vertrauen euch das an. Wir übergeben euch das jetzt. Und wir erbitten dazu von oben den Segen des Herrn für eure Arbeit. Liebe Gemeinde, dieses Beispiel zeigt uns, wie genau eine Gemeinde bedenken muss, welches Gemeindeglied sie in welche Aufgabe hineinruft. Das kann man nicht einfach dem freien Spiel der Kräfte und dem Zufall überlassen oder wer gerade Zeit oder Lust hat, sondern die Apostel reagieren auf diesen praktischen Ärger mit berufenen Mitarbeitern. Und das Ergebnis ist ganz erstaunlich. Die Namen der 7 Männer machen es sehr wahrscheinlich, dass es sich sämtlich um Hellenisten handelt. Das ist hochinteressant. Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaos. Das sind alles griechische Namen. Und man hat wahrscheinlich für diese Aufgabe gerade vertrauenswürdige Vertreter aus der Gruppe berufen, die sich benachteiligt gefühlt hatte. Ist doch interessant. So als ein Zeichen der brüderlichen Liebe. Um ihnen zu sagen, wir wollen euch als vollwertige Glaubensgeschwister an diesen Aufgaben teilhaben lassen. Um ihnen zu sagen, Leute, wenn wir durch den Herrn Jesus Christus miteinander verbunden sind, dann sind alle kulturellen und alle sprachlichen Unterschiede nicht mehr von letzter Bedeutung. Sie können uns in der Gemeinde nicht mehr voneinander trennen. Und das machen sie hier deutlich. Und liebe Leute, das erfrischende Beispiel der jungen Gemeinde, das hat in der Kirchengeschichte viele weise Nachahmer gefunden. Aber leider wurde es oft auch vergessen und durch andere Modelle verdrängt. Und dann immer zum Schaden der Gemeinde. Man muss das so offen sagen, es war oft auch ein Fehler der Gemeindeleitung, die sich nicht genügend um die Mitarbeiter gekümmert hat. Und die sich auch nicht um die Besetzung der verschiedenen Aufgabenfelder genügend gekümmert hat. Das geschah oft gar nicht aus mangelndem Willen, sondern einfach oft aus einem Mangel an Zeit und Kraft in der Kirchengeschichte. Aber überlegen Sie mal, es hatte oftmals dramatische Folgen, wenn einzelne Mitarbeiter in ihrem Aufgabenbereich dann einen Kurs verfolgt haben, der nicht mit der theologischen Gesamtlinie der Gemeinde übereinstimmte. Da haben zum Beispiel Einzelne gezielt charismatisch-pfingstlerisches Gedankengut in ihre Gemeinden eingeschleust und dann Anhänger um sich gesammelt und die Gemeinde von innen heraus gespalten. Wie oft ist das passiert? Oder man hat weltliche Managementmethoden eingeführt in den Gemeindebau oder bestimmte Konzepte etwa des Willow Creek Modells. Wie viele Gemeinden, auch wie viele landeskirchliche Gemeinschaften sind dadurch von innen heraus gespalten und zersetzt und unfähig gemacht worden, dem Herrn in Vollmacht zu dienen. Und unser Predigttext heute Morgen, der macht es schon für den Anfang der Gemeinde Jesu deutlich. Es ist eine, es ist nicht die einzige, aber es ist eine Schicksalsfrage der Gemeinde, wie sie ihre Mitarbeiter auswählt und beruft. Und ich darf das hier voller Dankbarkeit sagen. In unserer Gemeinde sind wir so dankbar für die vielen Christen, für die vielen Glaubensgeschwister, die sich wirklich von Herzen einsetzen. Und die mit ihrer Mitarbeit eben nicht die eigene Ehre suchen, eben nicht einfach aus Gewohnheit oder Pflichtgefühl ihre Arbeit machen, sondern die wirklich dem Herrn Jesus dienen wollen und die ihren Mitchristen dienen wollen. Wir sind so dankbar dafür. Und auch uns als Gemeindeleitung. Das ist mir beim Studieren dieses Bibeltextes in dieser Woche nochmal ganz neu deutlich geworden. Auch uns als Gemeindeleitung will der Herr Jesus mit diesem Wort dazu ermutigen, dass wir uns noch mehr als bisher um die Mitarbeiter in unserer Gemeinde kümmern. Dass wir immer wieder von der Bibel her bedenken, welche Kriterien, welche biblischen Leitlinien sind für die verschiedenen Aufgabenbereiche wichtig und nötig. Und daraus folgt dann auch, dass wir als Gemeindeleitung immer wieder fragen, wie können wir die Menschen in unserer Gemeinde richtig fördern? Wie können wir sie noch besser schulen? Wie können wir sie noch besser geistlich unterstützen, um sie für diesen Dienst, für den Herrn wirklich auszurüsten? Und merken Sie, damit schließt sich der Kreis. Denn neben allem anderen, was für Mitarbeiterschulung wichtig und hilfreich ist, nennt die Bibel ein Hauptmittel. Ein Hauptmittel, auf das Gott sich festgelegt hat, mit dem er seine Mitarbeiter zurüstet, stärkt und befähigt. Und Sie ahnen, was jetzt kommt. Paulus benennt dieses Hauptmittel in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Da sagt er, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung von Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit ein Mensch Gottes, und man könnte auch etwas freier sagen, damit ein Mitarbeiter Gottes vollkommen zu jedem guten Werk ausgerüstet ist. Zitat Ende. Das heißt, die wichtigste Mitarbeiterschulung ist die Gründung im Wort Gottes. Weil nur das unseren Glauben stärkt, weil nur das uns in der Verbindung zu Christus wachsen lässt, weil nur das uns lehrt, diese Welt mit seinen Augen zu sehen und zu deuten. Und darum haben die Apostel sich nicht von ihrer Hauptaufgabe ablenken lassen, von diesem Dienst am Wort. Klare Prioritäten, weil sie wussten, nur wenn wir hier treu sind, wenn wir hier gründlich sind, nur dann können wir unsere Mitchristen so stärken und im Worte Gottes gründen, dass sie ihrerseits einen fruchtbaren Dienst für den Herrn tun können. Das ist ganz zentral. Und liebe Gemeinde, darum sind alle Punkte in unserer Gemeinde, wo wir uns um das Wort Gottes versammeln, zugleich Orte der Mitarbeiterschulung. Der Gottesdienst am Sonntag ist ein Ort der Mitarbeiterschulung. Alles, was wir heute an diesem Text studieren, lässt uns verstehen, wie Gemeinde an diesem Punkt funktioniert. Der Bibelabend am Donnerstag ist ein Ort der Mitarbeiterschulung. Unsere Bibeltage im März und im September sind zugleich Veranstaltungen der Mitarbeiterschulung. Und darum ermutigen wir auch alle Mitarbeiter dazu, wo es ihre Kraft und ihre Zeit zulässt, diese Möglichkeiten zum Bibelstudium in Anspruch zu nehmen, damit sie immer mehr zugerüstet werden für ihren Dienst. Und es ist wunderbar zu sehen, wie hier in Apostelgeschichte 6 diese Faktoren ineinander greifen. Die Berufung der Mitarbeiter und die Zurüstung der Mitarbeiter durch den Dienst am Wort und durch Gebet. Und so hat Gott diese Krise, so hat Gott diesen Streit um die Witwenspeisung zum Segen gewendet. Am Anfang, da stand der praktische Ärger. Es war Sand im Getriebe. Es gab organisatorische Pannen. Es wurde ein Grundproblem an dieser Situation deutlich. Und da sind die Apostel dann nicht der Versuchung erlegen, einfach durch Aktionismus die Sache schnell und pragmatisch zu lösen, sondern sie haben zweitens klare Prioritäten gesetzt und klare Prioritäten verteidigt. Den Dienst des Wortes und das Gebet. Und dadurch haben sie einen klaren Kopf bewahrt. Und dann drittens haben sie veranlasst, dass berufene Mitarbeiter sich des Problems angenommen haben. Und damit haben sie uns ein Modell geschenkt, was die Mitarbeiterberufung und Mitarbeiterschulung auch in unserer Gemeinde beachten muss. Was für eine Lehrstunde gibt uns Lukas mit diesem Predigttext? Und ich bin so dankbar, dass wir im Rahmen unserer Predigtreihe da jetzt richtig draufgestoßen worden sind. Und dann beschließt Lukas das Ganze aber nicht ohne uns im letzten Vers noch mitzuteilen, was am Ende des Tages dabei herausgekommen ist. Vers 7, das ist der Schlusspunkt. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Nach dem praktischen Ärger und den klaren Prioritäten und den berufenen Mitarbeitern stehen am Ende des Tages viertens wunderbare Bekehrungen. Wunderbare Bekehrungen sind der letzte Punkt. Schauen Sie, das ist doch eine eigentümliche Formulierung für missionarischen Erfolg. Das Wort breitete sich aus. Und damit macht Lukas nochmal deutlich, was geschieht. Was geschieht, wenn Gemeinde wächst? Dann heißt das, hier, das Wort Gottes breitet sich aus. Das Wort Gottes führt ja Menschen zum Glauben. Und wo Glauben wächst, breitet sich das Wort Gottes aus. Wie ein Platzregen, wunderbar. Und darum haben ja die Apostel darauf geachtet, gerade diesen Dienst des Wortes nicht zu vernachlässigen. Und es ist das Wort, das unsere Gemeinde stark macht. Es ist das Wort der Bibel, das die Mitarbeiter zurüstet und befähigt zum Dienst. Es ist das Wort Gottes, das sie dann selber austeilen und an die Nichtchristen heranbringen und sie damit zu Jesus hinrufen. Es ist das Wort. Ich habe ein altes Video in meiner Sammlung, das erzählt die Geschichte der Grace Community Church in Los Angeles. Ein Freund aus Amerika hat mir es vor vielen Jahren mal geschickt, als ich selbst noch ein junger Pastor war. Also diese Gemeinde, in der John MacArthur predigt. Und dieses Video zeigt, ist schon 20 Jahre her fast oder 10 Jahre, etwas mehr, wie diese Gemeinde dort in Los Angeles gewachsen ist. Und dann bringen sie immer, wie MacArthur predigt. Und dann gibt's einen Schnitt und man zeigt, wie die verschiedenen Dienstbereiche der Gemeinde dann gegründet worden sind. Ihr theologisches Seminar, ihre Sozialdienste für die Armen, ihre Hilfe für Frauen, die vor Abtreibung bewahrt werden sollen, ihre Bibelschulklassen, ihre Bemühungen um eine christliche Schule. Und dann geht immer wieder der Schwenk zurück. John MacArthur predigt. Es wird der Gottesdienst gezeigt. Und dann wieder der Schnitt. Und es werden die verschiedenen Kreise und Dienste der Gemeinde gebaut und sie erwachsen um die Verkündigung des Wortes Gottes herum. Das ist das biblische Modell. Und das erbitten wir von dem Herrn, dass er das hier auch bei uns schenkt, dass wir treu predigen, dass wir uns an das Wort halten, dass wir es gründlich auslegen, dass wir es an die Menschen heranbringen und dass Gott dann um diese Verkündigung des Wortes herum sein Reich an dieser Stelle baut. Das Wort breitete sich aus und dann steht hier, die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Und die beiden Verben, die stehen im Imperfekt. Das heißt, das ist eine kontinuierliche Entwicklung. Das war nicht nur mal so eine Seifenblase. Das war keine Eintagsfliege, sondern das Wort lief und es lief und es lief. Und Gott tat hinzu. Und Gottes Wort ist so stark, und das ist das Beste jetzt zum Schluss, dass sogar hauptamtliche Theologen zur Bekehrung gebracht werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das war das größte Problem zu allen Zeiten. Dass hauptamtliche Theologen, die noch nicht bekehrt sind, zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus fanden. Schauen Sie, und die Priester, die haben das ja in der Säulenhalle miterleben können, wenn die Gemeinde sich traf. Und ich kann mir denken, dass manche Priester so ab und zu einfach mal gelauscht haben mit einem Ohr, in der Hoffnung, dass ihre Vorgesetzten sie nicht sehen, was denn der Petrus da predigt vom Evangelium. Und so haben die Priester das mitbekommen. Und wir wissen etwa auch von manchen Priestern aus der Qumran-Gemeinschaft, da waren teilweise etwas schiefe Vorstellungen vom Messias oder sie dachten, es würden zwei Messiasse kommen und alle möglichen Dinge haben die da geglaubt und erwartet, das können wir aus den Schriften sehen, aber sie hatten Sehnsucht nach einem, der kommt und sie hatten manches aus dem Alten Testament auch richtig verstanden. Und so ist es gut denkbar, dass unter diesen Priestern auch Leute von den Essenern sind, die zum Umdenken gebracht wurden durch die Kraft des Evangeliums und die in Jesus den wahren und einzigen Messias erkannten. Es wurden auch Theologen gläubig. Wissen Sie, warum das bei Theologen oft so schwer ist? Ich denke, einmal liegt es daran, dass Theologen glauben, sie wüssten alles. Ja, das ist unsere Profession. Ich denke auch, wir sind besonders gefährdet durch menschliche Systeme. Wir haben dann unsere verschiedenen Modelle und die sind ja teilweise auch ganz hilfreich, aber auch nicht alle. Und dann fühlen wir uns da zu Hause und wir meinen, wir wüssten es nun. Und es kommt noch was dazu. Bei Theologen hängt ihr persönlicher Glaube immer sehr stark mit ihrer Berufsausbildung und mit ihrer Berufsausübung zusammen. Und wenn man dann umdenken würde, dann hieße das, man hat einen großen Teil seines Berufslebens in die völlig falsche Richtung verbracht und gesteuert. Und es ist schwierig gegenüber den Kollegen. Und es ändert sich im Grunde genommen alles. Und darum ist es immer so etwas Besonderes. Apostelgeschichte 9 wird von der Bekehrung eines hauptamtlichen Theologen berichten, von der Bekehrung des Apostel Paulus. Und eine ziemlich bekannte Theologin in Deutschland, bei der das geschehen ist, ist Eta Linnemann gewesen. Sie war eine hochrenommierte Professorin für Neues Testament, hat einige Standardwerke im Bereich der Religionspädagogik auch geschrieben, bis sie zum Glauben an den Herrn Jesus Christus fand. Und bis sie merkte, all das, was ich als Bibelkritik gemacht habe, ist im Grunde genommen völlig falsch gewesen, völlig unsachgerecht, völlig an der Bibel vorbei. Und dann schreibt Eta Linnemann, mein Nein zur historisch-kritischen Theologie entspringt dem Ja zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus und zu der herrlichen Erlösung, die er auf Golgatha für mich erwirkt hat. Und dann sagt sie im Rückblick auf ihre Karriere, dass sie Schülerin von Bultmann war und von Gogarten und von Ebeling. Also sie hat wirklich sehr berühmte Lehrer gehabt, die jeder Theologe kennt. Und sie sagt, ich war auch sonst nicht zu kurz gekommen. Mein erstes Buch erwies sich als ein Bestseller. Ich wurde ordentliche Professorin für Theologie und Methodik des Religionsunterrichts in Braunschweig. Nach meiner Habilitation wurde ich dann Professorin für Neues Testament in Marburg. Ich durfte mich der zunehmenden Anerkennung meiner Kollegen erfreuen. Es ging so richtig Schritt für Schritt bergauf. Aber sie sagt, wie sie auch innerlich dabei immer leerer wurde, immer ungewisser. Und wie sie dann nach einigen Jahren Studenten begegnet ist, die einfach für sie gebetet haben und sie konfrontiert haben mit dem Anspruch des Wortes Gottes. Und das hat Gott dazu gebraucht, dass diese Frau, Professor Dr. Eta Linnemann, dann wirklich, wirklich umgekehrt ist. Ich habe sie selber noch kennenlernen dürfen, eine resolute, hoch respektable, höchst gebildete und schlagfertige ältere Dame. Und sie ist umgekehrt. Sie hat Christus erkennen dürfen. Und dann schreibt sie, durch Gottes Gnade durfte ich Jesus als den erfahren, dessen Name über alle Namen ist. Ich durfte erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, von der Jungfrau geboren, dass er der Menschensohn und der Messias ist und dass ihm solche Titel nicht durch menschliche Überlieferung beigelegt wurden. Ich durfte die Inspiration der Heiligen Schrift erkennen und auch lebendig erfahren. Und dann schließt sie und sagt, ich habe diese klare Erkenntnis, dass mein verkehrtes Leben Sünde war. Und ich bin froh und dankbar, dass mir diese Sünde vergeben wurde, weil Jesus am Kreuz sie getragen hat. Deshalb sage ich Nein zur historisch-kritischen Theologie. Und dann fügt sie hinzu, nach wie vor erachte ich alles, was ich früher gelehrt und geschrieben habe, bevor ich Jesus mein Leben übergab, für einen Dreck. Und ich möchte die Gelegenheit benutzen, um darauf hinzuweisen, dass ich meine beiden Bücher, die Gleichnisse Jesu und die Studien zur Passionsgeschichte, samt meinen Beiträgen in Zeitschriften, Sammelbänden und Festschriften verworfen habe. Was sich davon in meiner Wohnung befand, habe ich 1978 eigenhändig in den Müll getan. Und ich bitte Sie herzlich, mit dem, was davon etwa noch auf Ihrem Bücherboard sich findet, das Gleiche zu tun. Auch Priester wurden dem Glauben an Jesus Christus gehorsam. Sehen Sie, das ist die Macht des Wortes Gottes. Das kann kein Mensch durch Überredung bewirken, sondern das ist die Kraft des Wortes Gottes, dass es zu wunderbaren Bekehrungen kommt, damals wie heute. Aber nicht nur Priester oder Theologieprofessoren sollen sich bekehren, sondern alle Menschen. Alle Menschen, die den Herrn Jesus Christus noch nicht wirklich kennen. Und damit das geschieht, lässt der Herr Jesus seine Gemeinde noch hier auf der Erde. Auch uns in Hannover lässt er noch hier auf der Erde. Wir haben noch einen großen Auftrag zu erfüllen. Wir haben noch eine große Arbeit zu tun. Und auch uns, liebe Geschwister, will der Teufel immer wieder Knüppel zwischen die Beine werfen. Auch wir sind nicht sicher, zum Beispiel vor praktischem Ärger. Genauso wie die Gemeinde in Jerusalem. Umso wichtiger ist es, dass wir klare Prioritäten durchhalten und dass wir dann immer wieder berufene Mitarbeiter an die richtigen Stellen setzen. Mitarbeiter, die Gott selbst heranreifen lässt. Und dann wird der Herr Jesus zu seiner Zeit auch wunderbare Bekehrungen geschehen lassen. Nicht nur damals in Jerusalem, sondern auch heute in Hannover. Und dafür sei ihm alle Ehre. Und aller Dank. Amen.